Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Beim 0:0 in Hannover hat Uwe Rösler noch ein bisschen konservativ aufgestellt. Das soll sich jetzt beim letzten Spiel des Jahres gegen den KSC zu Hause ändern. Warum es da 3 Punkte gibt, dafür sammeln wir heute bei Inside VfL mal ein paar Argumente.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, keine Tore in Hannover, sprechen wir drüber. Heute mit Ralf Ritter.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Stefan Döring, Funke Sportreporter.
Grüße in die Runde an alle.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Ja, es gab keine Tore, dementsprechend Punkte, Teilung. Aber gefühlt war Hannover hier und da doch ein bisschen näher dran, oder?
Nicht nur gefühlt, um ehrlich zu sein, sondern du hast aus meiner Sicht absolut gesehen, dass Hannover 96 einen Top-Kader zusammen hat. Ich habe sie liebevoll die beiden Japaner genannt, Okpala und Matsuda hießen sie, glaube ich.
Yokota und Matsuda.
Ja, Yokota, also die haben vor allem die rechte Seite, deren rechte Seite, die linke VfL-Seite massiv bearbeitet und Maxi Wittek dann doch das eine oder andere Mal kräftig eingeschult und denen aus dem Spiel genommen. Also das war gefährlich, aber man hatte Gott sei Dank ja Timo Horn da hinten im Kasten drin. Ansonsten wäre das definitiv kurz vor Weihnachten zum Schützenfest da für Hannover geworden.
Genau, da hatten wir das Lob der Woche letzte Mal am Ende, ne? Ja. Diesmal direkt zu Beginn Timo Horn, also ohne den hätte der VfL Bochum auch unter Uwe Rösler schon deutlich mehr Gegentreffer kassiert. Jetzt in Hannover wahrscheinlich 3 oder 4 Stück, wenn es normal läuft. 6. Spiel jetzt zu 0 von 10 unter Uwe Rösler, Pflichtspiel. Auch und vor allem dank Timo Horn da hinten drin. 11 Meter gehalten und dann die für mich Sensationsparade gegen Matsuda war es, glaube ich, in der 2. Halbzeit. Wahnsinn, wie der den rausholt. Also, dass der VfL da mit dem 0-0 rausgeht, ist schon, ja, war das Beste an dem Tag, neben Timo Horns Leistung. Wobei der VfL sogar 3 sehr gute Chancen hatte, trotz einer äußerst dürftigen Leistung im Spiel mit Ball. Ja, also Francis Onyeka muss eigentlich mindestens einen von den beiden machen vor der Pause und Mats Pannewich hat einfach die Scheiße, Entschuldigung, am Schuh im Abschluss, trifft wieder den Pfosten. Er macht so viel richtig in der Szene, auch Hoffi, Philipp Hofmann, der ihm den Ball da wunderbar auflegt. Er geht halt an den Pfosten. Ich hoffe, dass bei Mats da im Abschluss endlich mal der Knoten platzt. Wäre total glücklich gewesen, aber man hat auf Schalke zum Beispiel wieder gesehen, dass man Spiele auch glücklich gewinnen kann. Ja, die schießen auch nur einmal aufs Tor, spielen auch einen gruseligen Fußball und gewinnen 1-0. Also es wäre sogar möglich gewesen, aber unterm Strich glückliches 0-0.
Um da dann Philipp Hofmann auch zu zitieren, das wäre ein bisschen zu viel des Glücks gewesen. Ja. Also die Bochumer sind im Nachgang Samstagabend schon alle sehr, sehr froh gewesen, dass es einen Punkt gegeben hat, ja, weil definitiv. Das setzt den Trend fort. Unter Uwe Rösler einfach bisher nur das Spiel gegen Dresden verloren und da am Ende ja sogar die bessere Mannschaft gewesen. Also man sieht halt schon, es geht in die richtige Richtung. Man hat jetzt 20 Punkte. Hat noch das eine Spiel gegen den Karlsruher SC, darauf lag ehrlich gesagt auch in Hannover so ein bisschen der Fokus. Der ein oder andere Spieler wurde eben bewusst auch geschont, um das mal in Anführungszeichen zu setzen. Aber Mats Pannewich zum Beispiel hat nicht begonnen, obwohl er vielleicht aktuell der Mittelfeldspieler in bester Form ist, weil er einfach die 4. gelbe Karte hat. Das gleiche galt für Philipp Hofmann, er hat auch 4 gelbe Karten im Vorfeld gehabt. Deswegen standen sie beide nicht in der Startelf, weil Uwe Rösler auf beide gegen den Karlsruher SC setzt.
Wie habt ihr dann die Leistung von Bero das erste Mal seit langem wieder in der Startelf bewertet?
Durchwachsen. Er hat eigentlich das gezeigt, was er immer zeigt, nämlich unheimliche Laufstärke, eine gute Arbeit gegen den Ball. Mit Ball fand ich ihn auch gerade in der ersten halben Stunde gar nicht so schlecht. Dann ist er aber immer mehr und mehr abgetaucht. Der entscheidende Impuls kam nicht. Also für mich ist es nicht der Zehner, der den VfL gegen Top-Teams weiterhilft.
Ich war im Stadion und hatte ja die Noten gemacht und habe im Nachgang dann auch mehrfach lesen dürfen, wie kann ich den denn so gut bewerten. Also ich hatte ihn mit einer 3,5 gehabt, weil ich ihn auch nicht so schlecht fand, wie er dann teilweise gemacht wurde. Man sieht allerdings, er hat eben diese Achterqualität, ne? Also er läuft sich kaputt, aber er ist kein klassischer Spielmacher, der das Spiel an sich reißt, die Idee hat, und dadurch spielt dann auch ein Keitan Lenz zum Beispiel eine bisschen andere Rolle, der spielt dadurch ein bisschen defensiver, geht nicht so häufig durch, nach vorne in den Strafraum mit rein. Das beeinflusst dann schon, und wenn wir jetzt hier über Matosz Bero gesprochen haben oder sprechen, dann müssen wir auch aus meiner Sicht über Ibrahima Sissoko sprechen, der ja seit heute Montag im Prinzip in Afrika weilt zum Afrika-Cup mit der malischen Nationalmannschaft. Der hat in Hannover aus meiner Sicht wirklich kein gutes Spiel gemacht. Der Fehlpässe, Stockfehler, Unkonzentriertheiten, also das war, sagen wir mal, nicht optimal, dass er da neben Lenz dann im defensiven Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld dann gespielt hatte. Und diese Kombination aus Lenz, Sissoko, Bero in der Zentrale hat dann in Hannover eben nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen oder können. Und man hat dann schon den Unterschied gesehen, als dann in der 63. Minute ein Philipp Hofmann kam, ein Mats Panovic kam und ein Koji Miyoshi kam. Da war dann in zwei, drei Situationen nach vorne durchaus eine andere Dynamik drin.
Bei Bero muss man natürlich auch sagen, ein bisschen strategisch denkt Uwe Rösler auch und auch vereinspolitisch. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass der VfL ihm nicht mal ein Sandkorn in den Weg legen würde, wenn er im Winter wechseln würde, einfach um sein Gehalt zu sparen. Wir haben es schon öfter mal thematisiert. Vielleicht sogar noch ein paar Euro Ablöse zu kassieren, weil man im Zentrum halt auch sehr gut, sowohl quantitativ als auch qualitativ aufgestellt ist. Und dieses Geld könnte man gut gebrauchen, um auf anderen Positionen nachzulegen, insbesondere auf dem Flügel. Insofern auch da vielleicht der Hintergedanke, ihn nochmal ins Schaufenster zu stellen, zu zeigen, der Kapitän spielt, er ist da, er ist auf dem Markt, das ist ein guter, das ist ein slowakischer Nationalspieler, wer auch immer, greift zu. Vielleicht ein Hintergedanke. Spekulativ.
Spekulativ, aber es ist definitiv ein Fakt, dass der VfL Bochum, also du hast es in Hannover auch leider gesehen, dass der Kader grundsätzlich, wir haben es immer gesagt, der Kader ist nicht schlecht, der ist nur nicht gut zusammengestellt in der Gewichtung der Position.
Nicht gut abgestimmt, ja.
Genau. Also du holst ja dann unter Uwe Rösler die Punkte nicht so, wie du sie holst, und du spielst nicht so, wie du spielst, wenn der Kader granatenschlecht wäre, wie er teilweise ja auch gemacht wurde. Teilweise zu Recht am Anfang, aber es war immer, wurden wir auch für belächelt, dass wir gesagt haben, die jungen Spieler brauchen Zeit, sie müssen sich an die Liga gewöhnen, das haben sie getan. Aber du siehst bei den jungen Spielern gerade auch, sie haben sehr, sehr viele Spiele gemacht, sie sind es nicht gewohnt. Ich habe es mal rausgeschrieben, Francis Onyeka hat zum Beispiel 22 Spiele seit dem Sommer gemacht, weil der ja auch die U19-Nationalmannschaft gespielt hat. Und dann siehst du einfach, auch bei einem Onyeka fehlt dann ein bisschen die Konzentration. Kjell Wethjen hat in den letzten Wochen großartig gespielt auf der linken Seite, war gegen Hannover 96 komplett abgemeldet. Er stand bei Einwürfen falsch, der stand bei Ecken falsch, der hat nach vorne nicht viel gebracht. Der hatte einen Lauf in der ersten Hälfte, da ist er dann auch durchgebrochen. Der Abschluss ist dann allerdings ja kläglich. Ne? Farid Alfa-Ruprecht dürfte unter normalen Umständen, wenn es der Kader hergeben würde, wahrscheinlich schon seit zwei Wochen nicht mehr in der Startelf stehen. Und du hast es auch gegen Hannover gesehen. Haben im Nachgang mit Hannoveraner Kollegen drüber gesprochen. Die sagten, er ist ein Top-Spieler. Ja, der hat seine Qualitäten. Der wird auch über die nächsten Jahre wahrscheinlich irgendwann mal ein Top-Bundesliga-Spieler. Könnte ich mir zumindest vorstellen, mit den Qualitäten, die der grundsätzlich hat. Aber das ist halt einer, der muss mit seinen 18, 19 Jahren, die er jetzt hat, der muss noch lernen. Und dann würde dem eigentlich gut tun, wenn da auf der rechten Seite jemand ist, der dann vor ihm ist und er kommt so nach 70 Minuten rein oder spielt alles jedes zweite Spiel mal. Und genau auf diesen Positionen muss dringend im Winter nachgelegt werden. Aktuell fehlt mir da allerdings so ein bisschen die Fantasie, wie das gelingen soll, weil ich weiß, es will in Bochum keiner hören, aber Kohle ist schon knapp.
Ja, wenn wir so eine Winterverstärkung-Wunschliste schreiben könnten, die Außenbahn, so, das ist ein Thema.
Definitiv.
Was noch?
Ein Stürmer als Backup oder Konkurrent für Philipp Hofmann. Ja, das wären die Wunschpositionen. Ich glaube, noch mehr ist unrealistisch. Noch mehr, da geht es dann Richtung Sommer für die nächste Saison. zum Beispiel Tempo in der Innenverteidigung. Innenverteidigung ist gut aufgestellt, ich habe gerade gesagt, 6-0. Also da gibt es jetzt keinen akuten Handlungsbedarf, um die Liga zu sichern. Aber mit Blick auf die nächste Saison braucht man da noch einen Tempospieler, zumal Leandro Mogalla als einziger richtig schneller Mann da hinten den Club ja leider wahrscheinlich auch verlassen wird. Denn wir haben es letzte Woche berichtet, die Kaufoption, die greift nur im Falle des Aufstiegs, der ja immer noch unrealistisch ist, immer noch möglich ist, da bleibe ich bei. Insofern die Maßnahme von Uwe Rösler, Philipp Hofmann und Mats Pannewich zu schonen für das KSC-Spiel zeigt ganz klar, er guckt wirklich, er sagt es nicht nur, sondern er guckt wirklich nur auf den Klassenerhalt, dass das Spiel, wo es 3 Punkte gibt oder wahrscheinlicher sind zu holen, um die Liga zu halten. Wenn man nach oben guckt, hätte ich mir durchaus gewünscht, dass das Duo Hofmann und Jäger, das aus meiner Sicht offensiv zuletzt am besten funktioniert hat, die haben sich ganz viele Tore aufgelegt, und Jäger als Zehner, Hofmann vorne drin, auch das Anlaufen fand ich mit den beiden gut. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie beide begonnen hätten, um auch in Hannover den Sieg einzuholen und Step by Step weiter nach oben zu gucken. Aber wenn man den Dreier holt gegen Karlsruhe, ist nach wie vor was drin. Und die gelben Karten, ich meine, die bleiben ja, ja. Das nächste Jahr geht wahnsinnig geil los, sag ich mal. Du spielst gegen den Dritten, gegen den Zweiten, gegen den Ersten hintereinander weg. Darmstadt, Elversberg, Schalke. Dann kommt Münster als Derby und dann kommt Paderborn der Vierte. Irgendwann fehlen die Spieler da ja auch. Also ist eine Frage der Zeit. Also ich hätte mir da zumindest in Sachen Hofmann den Mut gewünscht, mit ihm zu beginnen und Onyeka.
Ja, kann man so sehen. Ich finde es tatsächlich dann aber aus Röslers Sicht vollkommen nachvollziehbar, dass im Heimspiel gegen den Karlsruher SC, der jetzt auch einige Wochen nicht mehr gewonnen hat, wo im Trainerteam richtig Theater ist, weil der Co-Trainer da ja gehen musste, ohne dass das mit dem Trainer und der Mannschaft abgesprochen war übrigens. Aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal auf den KSC. Also von daher ist es dann aus meiner Sicht schon nachvollziehbar, auch dieses andere Spiel in Hannover zu berücksichtigen, weil es war klar, Hannover hat viel Ballbesitz, die Spieler müssen viel laufen, sie müssen anlaufen, immer wieder pressen. Und da ist so ein Jäger der deutlich, deutlich stärkere Spieler als Philipp Hofmann zum Beispiel, der das gut kann, der das auch im Verbund mit Onyeka in Fürth zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht hat aus meiner Sicht. Aber es war halt relativ klar, irgendwann kannst du als Rösler dann wechseln und dann hast du vielleicht nochmal einen langen Ball nach vorne oder eine Ecke oder einen Freistoß und dann hast du den langen Hofmann in der 75. drin und der nickt dir dann vielleicht einen ein. Oder du hast es ja, also bei dieser Chance zum Beispiel, die Mats Pannewich dann hatte, hast du ganz genau gesehen, Hofmann zieht wieder 2 Leute auf sich. Dadurch ist Platz, dadurch ist dieses Kombinationsspiel Hofmann, Pannewich und Miyoshi möglich. Ja, und wenn du da ein bisschen mehr Glück hast und der, wie die Hannoveraner Kollegen sagten, der Noll, der eigentlich kein Torhüter ist, sondern ein besserer Innenverteidiger, wenn der dann so einen normalen Tag hat, hält er den nicht.
Okay.
Also das sagten, das war tatsächlich Aussage eines
kann
Kollegen
aus Hannover. Der VfL ja froh sein, dass er Timo Horn hat.
Ja. So. Man möge sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn der im Winter gehen würde. Das wäre ja furchtbar.
Ja, und da muss man aber, wenn wir jetzt über Timo Horn sprechen, also wirklich nochmal über den letzten Sommer, also über den Sommer 24 sprechen, als Timo Horn ja mehr oder weniger also als Notlösung als zweiter Keeper gekommen ist. Weil wir erinnern uns alle, es gab damals noch das Theater mit Manuel Riemann, der da ja offiziell unter Vertrag stand, etc. Aber das wollen wir jetzt ja nicht nochmal aufmachen.
Aber es ist auch eine Situation, in die du erstmal reinkommst.
Ja,
ne?
Genau. Also der VfL Bochum wurde ehrlich gesagt ja auch so ein bisschen dafür belächelt. Hey, jetzt holst du Timo Horn, der in Salzburg keine Rolle gespielt hat, der in Köln schon nicht gut war. Ja, und jetzt hat der Patrick Drewes abgelöst und hält den VfL Bochum Woche für Woche im Spiel und rettet einen Punkt nach dem anderen. Also da muss man schon sagen, gutes Ding.
Kam auch nur rein damals, weil Drewes ausfiel gegen Dortmund. Ne? Dann hat er gut gespielt, der VfL hat 2-0 gewonnen und dann war er die Nummer 1 und wurde besser und besser.
Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gibt im Internet kursiert so ein Meme, wenn es jetzt nach, ich glaube angefangen hat es mal bei einem Hamburger Spieler, wenn es nach dem Leistungsprinzip gehen müsste, müsste der bei dem nächsten DFB-Lehrgang dabei sein. Das könnte man bei Timo Horn tatsächlich gerade mal sagen.
Na gut, dann sagen die Schalker, der Karius muss auch dabei sein, genau. Der hält auch viele Siege fest. Tjark Ernst von Hertha, überragende Hinrunde gespielt.
Also bevor das jetzt
mal Ballfach hier.
Bevor das jetzt hier gleich irgendwie negativ ausgelegt wird. Ja. Nein, es war natürlich nicht ernst gemeint, dass Timo Horn zur Nationalmannschaft muss. Aber Timo Horn ist aus meiner Sicht gerade der beste Keeper der zweiten Liga.
Es ist einfach gerade keine dankbare Aufgabe beim VfL, zweiter Torhüter zu sein in dieser Lage. So ist es. Wer schmerzlich ja auch fehlt, dadurch wird uns diese Lücke bei den Flügelspielern ja auch so bewusst, ist Holtmann und Kevin Vogt, der vielleicht nicht so dolle fehlt, der wiederkommt und irgendwie jetzt ersetzt wurde. Sollen wir da einmal kurz die Wissensstände abgleichen, wie es den beiden geht?
Ja, Kevin ist wieder im Training, im Mannschaftstraining seit letzter Woche.
Genau.
Die beiden Einheiten, die ich gesehen habe, sah sehr gut aus. Uwe Rösler hat es gut zusammengefasst, der Ball gehorcht ihm. Also er ist fußballerisch einer der stärksten Spieler im Kader und mit Sicherheit der stärkste Verteidiger im Kader des VfL Bochum. Was ihm fehlt, ist das Tempo. Das wird sich ja jetzt nicht geändert haben. Ich glaube nicht, dass es bis Samstag schon reicht. Er war sehr, sehr lange raus, ich glaube über 10 Wochen. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht dann Anfang nächsten Jahres, ob er wieder seinen Führungsanspruch auf dem Feld zurück sich erobert unter Uwe Rösler. Oder ob Uwe Rösler weiterhin auf Losli, Strumpf und oder Erhan Masovic, übrigens auch ein Wechselkandidat, ist unzufrieden, dass er nicht spielt. Verständlicherweise, Vertrag läuft aus. Aber Erhan Masovic hat jetzt letzte Woche auch sehr gut trainiert. Also das wird spannend sein zu sehen.
Auch nochmal ein bisschen Konkurrenz.
Ja, aber Gerrit Holtmann ist die Situation, ist operiert worden. Er wird hoffentlich aus VfL-Sicht Anfang des Jahres wieder einsteigen. Also quasi mit Trainingsauftakt am 2. Januar. Und dann muss man mal schauen, wie das Knie reagiert, wie schnell er dann wieder dann auch wirklich dabei ist. Und die Verletzung von Holtmann und generell die Flügelproblematik, um das vielleicht einmal anzusprechen noch, ist vielleicht auch eine Glückssache für Alessandro Grimaldi aus der U19. Der stand übrigens im erweiterten Kader am Samstag. Also der war mit in Hannover, weil Francis Onyeka leicht angeschlagen mitgefahren ist und da ein bisschen offen war, kann er spielen, kann er nicht spielen. Und das zeigt halt schon, der Junge ist sehr, sehr weit. Der hat auch am Sonntag im DFB-Pokal der U19 herausragend gespielt. Der hat die Woche davor schon herausragend gespielt. Uwe Rösler hält sowieso viel von dem. Er hatte letzte Woche, war Grimaldi im Training schon mit dabei. 2 Einheiten waren es, glaube ich. Aber Rösler hat trotzdem von ihm geschwärmt. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der nächste Woche da einmal Hallo sagt bei den Profis.
Ja, denke ich auch. An der Stelle super riesen Glückwunsch an die U19 von Trainer David Sievers. 4-1 gegen FC Ingolstadt. Ja. Halbfinale erreicht im DFB-Pokal. Das wird ein Event nächstes Jahr. Also Riesenleistung. Kaspar Kosiewski von den Profis hat übrigens auch mitgespielt da. Daniel Koimo ist ja überwiegend in der U19 aktiv auch. Also super Leistung. Und ja, Grimaldi hat letzte Woche im Training, das ist bezeichnend, beim Abschlussspiel 11 gegen 11 gespielt. Mathis Clarissia und Michael Obafemi durften in der Zeit ein bisschen aufs Tor schießen auf einem anderen Platz. Die sind aktuell raus und der VfL würde 3 Kreuze machen, wenn die im Winter die Leihe bei Obafemi abgebrochen werden könnte, wonach es derzeit nicht aussieht, aber es wäre schön für den VfL Bochum aus Vereinssicht und bei Clarissia, dass er wenigstens ausgeliehen werden könnte. Ansonsten denke ich, wird es erstmal dabei bleiben, dass er in der U21 zum Einsatz kommt.
Ja. lass uns mal gucken, wie ihr getippt habt.
Tippspiel.
Dann wagen wir nämlich auch den Blick in die Zukunft. Erstmal, Diedelmann 65 hat 21 Punkte erreicht beim Tippspiel und damit Platz 1. Und 19 Punkte haben noch Ralle 1848, VfL Igoral und Frankello. So, Glückwunsch an euch. Gerne eine Mail schreiben an insidevfl@funkemedien.de. Da mit eurer Adresse und allem, dann wird euch das in der nächsten Rutsche zugeschickt. Und diese Mailadresse könnt ihr übrigens auch benutzen für alles weitere. Feedback gerne, Fragen der Woche, was auch immer. Schreibt uns auch gerne jederzeit. Ja, lass uns mal auf den KSC gucken. Direkter Tabellennachbar. Alles wird dran gesetzt, 3 Punkte vor Weihnachten noch mitzunehmen, ne?
Ich muss jetzt erstmal ein Gruß loswerden an den Jörg. Oh. Das ist ein ganz treuer Fan, der fast jedes Training guckt und er hat wieder getippt. Wir tippen immer dann unter uns und da hat er 2-2 gesagt und Ich habe gesagt, wenn es 2-2 ausgeht, erwähne ich dich, aber ich möchte ihn jetzt endlich mal erwähnen. Die Tendenz ist richtig, also richtig getippt.
Jörg, sehr gut.
Liebe Grüße.
Danke, Jörg.
Und insofern muss ich beim KSC natürlich erstmal abwarten, was der Experte sagt. Nein, KSC muss ein Sieg her. Fertig, Punkt.
Ja, ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass die den KSC schlagen werden, weil ich habe es gerade ja schon einmal kurz erwähnt, da ist gerade richtig Druck auf dem Kessel, da ist intern richtig Theater. Bei Ramovic, der Co-Trainer von Aichner, wurde letzte Woche einfach so entlassen, weil der Club irgendwie die Idee hatte, man wolle sich anders aufstellen. Es ist weder mit dem Cheftrainer besprochen worden, das ist in der Mannschaft überhaupt nicht gut angekommen. Die Mannschaft hat auch rund ums Spiel eine Grußbotschaft an Bajramovic gesendet. Also es sollen Tränen geflossen sein bei den einzelnen Spielern, als Bajramovic sich da verabschiedet hat. Und dazu kommt einfach eine Erfolglosserie, die der KSC da jetzt hingelegt hat. Deswegen ist für mich der VfL tatsächlich im Heimspiel der Favorit. Ich gehe davon aus, dass Mats Panevik und Philipp Hofmann beide in der Startelf stehen werden, weil Ibrahima Sissoko sowieso nicht da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da auf dem Flügel vielleicht ein bisschen was anders aussehen wird. Moritz Brony-Kwarteng ist vielleicht wieder fit. Da hat Uwe Rösler im Nachgang des Hannover-Spiels verraten. Wäre er nicht krank gewesen, also der war wirklich mit einem fiebrigen Infekt oder Infekt auf jeden Fall raus, hätte der eigentlich gestartet. Miyoshi ist wieder da, also vielleicht läuft auf beiden Flügeln ein bisschen was anderes als jetzt in Hannover. Und dann muss man eben zu Hause gegen den KSC die Punkte holen.
Und das ohne Stress hinter den Kulissen.
Ja, ist schon eine Hammernummer da, die Geschäftsführer Eggimann da als Verantwortlicher losgetreten hat und dem Aichner seinen engsten Vertrauten, hat Christian Aichner selber gesagt, einfach weggenommen hat. Da ist schon ordentlich Druck hinter. Allerdings sportlich möchte ich einschränken, ein bisschen warnen. Die haben zwar die letzten 5 Spiele verloren, die Karlsruher, allerdings auch gegen sehr, sehr gute Gegner. Angefangen Bielefeld, klar, okay, das war eine Klatsche, aber dann gegen Elversberg, gegen Hannover, gegen Darmstadt und jetzt zuletzt gegen Paderborn, ist sehr unglücklich gelaufen. Gehen eigentlich 1-0 in Führung, ganz knappes, umstrittenes Ding nach VAR zurückgepfiffen. Sehr umstrittene rote Karte oder gelb-rote Karte gegen den Topstürmer Fabian Schleusener, der damit natürlich in Bochum fehlen wird. Weiterer Vorteil für den VfL. Und dann brachen irgendwie alle Dämme und am Ende war es ein 0-4, was in der Entstehung erstmal nicht so aussah. Dann gab es noch einen Platzverweis für den gesetzten Innenverteidiger Franke, noch ein Vorteil für den VfL Bochum. Insofern spricht wirklich sehr viel für Bochum einerseits. Andererseits, wie gesagt, die Ergebnisse können auch ein bisschen drüber hinwegtäuschen. Der Kader ist deutlich stärker, als es diese 5 Niederlagen sagen.
Okay, dann sind wir an dem Punkt, wo wir das in Zahlen ausdrücken. Unsere Gefühle.
Timo Horn hält wieder die Null. Der VfL gewinnt es 2-0 und Mats Panevik trifft endlich.
Oh.
Boah, jetzt gewagte These.
Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für ihn und für alle.
Ja, das finde ich super. Ich glaube, 29 Einsätze jetzt für den VfL Bochum, für die Profis, noch kein Tor, kein Assist. Obwohl er so oft aufs Tor geballert hat,
ist echt
so oft
ein Pechvogel.
Pfosten, Latte getroffen hat und sehr, sehr viel richtig macht. Ich halte ihn für einen wirklich sehr, sehr guten Spieler und irgendwann platzt der Knoten. Aber würde ich mir auch wünschen, dass Panevich einen macht und da ich ja beim Hoffi Doppelpack bleibe, macht Hoffi 2 und Panevich 1, 3-1. Einen gibt's, aber ist verschmerzbar dann.
Okay. Ich hätte auch 3-1 gesagt, aber dann sage ich 3-0.
Ja.
So. Null halten und ich glaube auch, die werden einfach befreit aufspielen und haben Bock, einfach auch auf eine kleine Weihnachtspause, Weihnachten zu genießen mit nochmal Verstärkung im Rücken. Jetzt hinten raus wollen wir nochmal einen kleinen Tipp mitgeben. Denn vor dem Spiel gegen den KSC könnt ihr wieder Schuhkartons abgeben für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Der Ultras organisiert dieses Jahr wieder. Er hat ja schon so eine kleine Tradition mehr oder weniger. Die Spenden gehen dieses Jahr an 3 verschiedene Einrichtungen, und zwar an die Suppenküche, an Via Ruhr e.V. und an die Kinderklinik. Je nachdem, an wen ihr da spenden wollt, müsst ihr dann draufschreiben, ob es für einen Jungen oder für ein Mädchen ist, das kleine Weihnachtsgeschenk im Schuhkarton. Informiert euch da aber auf jeden Fall. Wir verlinken euch alle Infos dazu, aber auch nochmal in den Shownotes. So, damit auch die eine kleine Weihnachtsfreude haben, die das sonst nicht hätten. So,
ist eine traditionelle Aktion der Ultras Bochum 99.
Genau.
Ja, Vollständigkeit. Ja.
So, dann sprechen wir uns noch einmal in diesem Jahr und zwar nächste Woche, liebe VfL-Fans. Hoffentlich dann mit 3 Punkten im Rücken. Bis dann.
Danke, ciao.
Ciao, ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.